Die Uhr geht heute nicht. Ja, genau. Guten Morgen. Wer von euch kennt den Schweinezyklus? Schade, dass die Melli Meier zur Kinderstunde ist, denn die würde den kennen. Die hat nämlich Ahnung von Betriebswirtschaftslehre. Der Schweinezyklus, den muss ich euch heute ein bisschen erklären. Also, das mit dem Schweinezyklus hat etwas mit Wirtschaft zu tun und mit dem Preis und mit Angebot und Nachfrage. Vielleicht hattet ihr das mal in Sozialkunde, Gesellschaftskunde oder Wirtschaftsunterricht. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Wenn man von einer Sache viel Angebot hat und wenig Nachfrage, Beispiel, es gibt ganz viele Schweine, die verkauft werden und die Leute wollen gar nicht so viel Schweinefleisch essen, dann sinkt der Preis, weil dann die Leute nicht so viel bereit sind für ein Schwein zum Schlachten.
Gerade nicht. Also es leuchtet jetzt rot.
Oh, na dann müssen wir es anders machen. Wenn es ganz wenig Schweine gibt, die Bauern Fett füttern und verkaufen, und die Leute ganz viel Schweinefleisch essen wollen, dann steigt der Preis für ein Schwein. So funktioniert das mit Angebot und Nachfrage. Jetzt ist das so. Das haben die Wirtschaftswissenschaftler vor einigen Jahrzehnten festgestellt. Und zwar zuerst bei dem Schweinepreis. Das ist immer so, es fängt irgendwie an, es gibt wenig Schweinefleisch im Angebot. Also steigt der Preis. Die Bauern fangen also an zu investieren. Man investiert in neue Ställe, man muss die Schweine erstmal züchten, die müssen ja gezeugt werden, geboren werden, fett gefüttert werden, das dauert alles seine Zeit. Und in dieser Zeit bleibt der Schweinepreis hoch. Und die Bauern investieren und investieren. Und auf einmal, ein Jahr später, haben alle gleichzeitig investiert und es gibt ein Überangebot von Schlachtschweinen. Und der Preis sinkt in den Keller. Und dann ist der Preis gesunken und ganz viele Bauern sagen, naja, das lohnt sich nicht mehr mit den Schweinen. Wir satteln jetzt um auf Milchvieh oder was weiß ich. Und dann wird die Schweineproduktion abgebaut und es gibt immer weniger und auf einmal steigt der Preis wieder. Und so geht das hoch und runter, hoch und runter. Diesen Zyklus gibt es auch in anderen Branchen, zum Beispiel bei Berufen. Da sagt man, wir haben zu wenig Lehrer, wir haben zu wenig Lehrer, es gibt Lehrermangel, Lehrermangel, Lehrermangel. Die Kinder, die erwachsen werden, fertig sind mit der Schule, studieren alle Lehramt und in 5 Jahren später sind sie alle fertig. Sie wollen alle an die Schule, weil sie haben ja gehört, es gibt wenig Lehrer, es gibt wenig Lehrer. Und dann sind das aber so viele, dass es auf einmal zu viele sind. Und dann hat man zu viele Lehrer. Und dann sagen die Leute, wir haben genug Lehrer, studier bloß was anderes. Werd nicht Lehrer, davon gibt es eine Riesenschwemme. Und dann werden alle Kinder, die erwachsen werden und sich einen Beruf suchen, keine Lehrer mehr. Und auf einmal gibt es wieder zu wenig. Das findet in unserem Land und eigentlich auf der ganzen Welt wirklich statt. Und auch mit anderen Berufen ist das so und auch mit anderen in der Wirtschaft, auch mit anderen Dingen. Es gibt immer diesen Zyklus. Warum habe ich euch das erzählt? Dieser Zyklus, dieser Kreislauf hat etwas zu tun mit dem Bibeltext, den wir heute lesen. Er hat etwas zu tun mit dem Volk Israel und mit unserem Leben als Christ. Und das will ich euch heute erklären. Die Israeliten hatten nämlich auch so einen Schweinezyklus. Nicht, weil die etwa Schweine fett gefüttert und gar gegessen hätten. Das Schwein war bei den Juden und den Israeliten ein unreines Tier. Das haben die überhaupt nicht gehalten. Gab's nicht. aber sie hatten einen anderen Kreislauf. Und den möchte ich euch heute vorlesen. Ich habe ja schon öfter über die Geschichte des Volkes Israel gepredigt. Und das ging ja damit los, dass sie aus Ägypten gezogen sind, durch die Wüste und unter Josua in dieses Land, in das Land Israel eingezogen sind und es erobert haben. Von den anderen Völkern, die da drin gewohnt haben, haben sie es sich erobert. Und dann waren sie Gott treu. Solange Josua lebte, der gesagt hatte, ich und mein Haus, wir wollen Gott dienen, waren die Israeliten ihm treu. Und dann ist das Buch Josua zu Ende und danach kommt das Buch der Richter. Und aus dem Buch der Richter ist unser heutiger Bibeltext. In Kapitel 2 ab Vers 6. Richter 2, Vers 6, wer mitlesen will. Als Josua damals die Versammlung bei Sichem aufgelöst hatte, waren die Israeliten in die ihnen zugeteilten Gebiete gezogen, um sie in Besitz zu nehmen. Solange Josua lebte, diente das Volk Jahwe. Jahwe ist der Name von Gott, wie er in der Bibel häufig verwendet wird. Viele andere Übersetzungen übersetzen das mit der Herr und ganz altertümliche Übersetzung mit Jehova. In dieser Übersetzung steht Jahwe. Also, solange Josua lebte, diente das Volk Jahwe, Jahwe dem Herrn. Und auch noch solange die Ältesten lebten, die großen Taten Jahwes für Israel gesehen hatten. Doch dann starb Josua ben Nun, der Diener Jahwes, 110 Jahre alt. Sie bestatteten ihn auf seinen Erbbesitz in Timnat-Heres im Gebirge Ephraim, nördlich vom Berg Gaasch. Schließlich starb jene ganze ältere Generation und es wuchs eine neue heran, die Jahwe nicht kannte und seine großen Taten für Israel nicht miterlebt hatte. Da fingen die Israeliten an, den Baalen zu dienen, was Jahwe als sehr böse ansah. So verließen sie Jahwe, den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte, und liefen fremden Göttern nach. Sie warfen sich vor den Göttern ihrer Nachbarvölker nieder und reizten Jahwe auf diese Weise zum Zorn, denn sie verließen ihn dadurch, dass sie Baal und Astarte verehrten. Da wurde Jahwe zornig über Israel. Er ließ räuberische Beduinen über sie herfallen, die sie ausplünderten. Er lieferte sie der Gewalt ihrer feindlichen Nachbarvölker aus, sodass sie ihnen keinen Widerstand mehr leisten konnten. So oft sie auch in den Kampf zogen, stellte sich Jahwe gegen sie, wie er es ihnen mit einem Schwur angedroht hatte. So gerieten sie in schwere Bedrängnis. Aber dann ließ Jahwe ihnen immer wieder besondere Führer erstehen, die Richter, die sie aus der Gewalt der plündernden Nachbarstämme befreiten. Aber auch auf ihre Richter hörten sie nicht lange, sondern gaben sich wie Huren immer wieder anderen Göttern hin und warfen sich vor ihnen nieder. Schnell kamen sie vom rechten Weg ab, den ihre Väter gegangen waren, und gehorchten den Geboten Jahwes nicht mehr. Trotzdem ließ Jahwe immer wieder Richter erstehen und stand diesen zur Seite. Er befreite sein Volk aus der Gewalt ihrer Feinde, solange die Richter lebten, denn er hatte Mitleid mit ihnen, wenn sie unter ihren Unterdrückern und Peinigen ächzten. Doch sobald der Richter gestorben war, wurden die Israeliten rückfällig und trieben es noch schlimmer als ihre Vorfahren. In ihrem Trotz hörten sie einfach nicht auf, den anderen Göttern nachzurennen, sie zu verehren und sich vor ihnen niederzuwerfen. Da flammte Jahwes Zorn gegen Israel auf. Er fasste den Beschluss, weil dieses Volk ständig den Bund bricht, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, weil es mir einfach nicht gehorchen will, werde ich auch kein einziges Volk mehr vor ihnen vertreiben. Die Völker, die Josua bis zu seinem Tod nicht vertreiben konnte, lasse ich im Land, um die Israeliten auf die Probe zu stellen, ob sie wie ihre Vorfahren auf meinem Weg bleiben oder nicht. Der Schweinezyklus des Volkes Israel sieht so aus. Ich nehme mal Rot dafür. Dann kann man das auch schön lesen. Sie verlassen Gott. Ja, hier der Schweinezyklus von Israel. Könnt ihr das lesen? Hinten letzte Reihe. Der hat die schlechtesten Augen. Super. Sie verlassen Gott. Da stand in dem Text, dass sie den Baalen und der Astarte nachlaufen. Wenn ihr das mitgelesen habt. Das sind die Götter von den Kanaanitern, die in dem Land gewohnt haben. Baale in der Mehrzahl, weil es verschiedene gibt. Der Baal von der einen Stadt, der Baal von der anderen Stadt. Baal bedeutet einfach nur Herr auf Kanaanäisch und damit ist immer so eine Gottheit gemeint. Das ist so eine, meistens ist das so ein Fruchtbarkeitsgott, der den Regen spendet. Ich habe ja schon manchmal darüber erzählt, wie diese Religion funktioniert hat und warum die wirklich nicht schön war. Und Astarte, das ist sozusagen seine Frau, der stellt man dann so einen geweihten Pfahl hin und beugt sich davor nieder und diese Gottesdienste haben auch viel zu tun mit sexueller Unmoral. Also sie verlassen Gott. Und die Gebote, die er ihnen gegeben hat, die sie von den anderen Völkern unterscheiden sollten, die gute Gebote waren. Gott sendet dann einen Unterdrücker. Das ist manchmal irgendein Beduinenstamm. Manche von euch kennen vielleicht die Geschichte von Gideon, da kommen die Midianiter. Das ist manchmal eins der Nachbarvölker, die Moabiter oder die Ammoniter oder die Philister dann später bei Simson. Gott sendet einen Unterdrücker und die Israeliten werden geknechtet, müssen Tribut zahlen oder werden ausgeplündert. Danach besinnen sie sich und sie schreien zum Herrn. Das steht in unserem Text nicht drin, dass sie zum Herrn schreien. Deswegen muss ich da mal ein Beispiel machen. Richter 3, Vers 12 steht das drin. Da geht es um den Richter Ehud und da steht, ist ein Beispiel jetzt, was dann aussieht. Aber die Israeliten taten weiterhin Böses vor Jahwe. Da gab Jahwe Eglon, dem König der Moabiter, Macht über Israel. Ja, das ist jetzt der Unterdrücker Eglon, der König von Moab. Eglon verbündete sich mit den Ammonitern und Amalekitern. Er besiegte Israel und besetzte die Palmenstadt. 18 Jahre lang mussten die Israeliten dem Moabiter König Eglon Tribut zahlen. Da schrien sie zu Jahwe um Hilfe. O Herr, bitte rette uns doch, uns geht so schlecht. Und er ließ ihnen einen Retter erstehen. Also, sie schreien zu Jahwe um Hilfe und dann schickt Jahwe einen Richter oder Retter. Das Wort bedeutet in der Bibel ein bisschen was anderes, als wir das kennen. Wir denken bei Richter an einen Richter, der ein Gericht spricht. Im Alten Testament ist der Richter auch der, der das Recht für Gottes Volk wiederherstellt. Wenn sie unterdrückt werden, ist das ungerecht. Deswegen verschafft der Richter den Israeliten wieder Recht. Und sie werden gerettet. Meistens passiert das durch Krieg. Durch einen Krieg gegen die Unterdrücker, den die Israeliten mit Hilfe des Richters und Retters gewinnen. Und danach haben sie Ruhe. So lange der Richter lebt. Ja, da steht dann immer, und das Land hatte 20 Jahre Ruhe, solange der Richter lebte. Und die heißen dann verschieden. Ehud ist einer der ersten. Barak mit der Deborah kennt ihr vielleicht. Die bekanntesten sind dann Gideon, Jephtha und Simson. Von Simson haben die meisten wahrscheinlich gehört, der mit seinen Riesenkräften, die er von Gott bekommt, um das Volk zu befreien. So, und wenn der Richter gestorben ist, dann geht der ganze Spaß von vorne wieder los. Und das ist dieser Kreislauf des Volkes Israel. Und ich glaube, dass dieser Kreislauf, so ein ähnlicher Kreislauf auch bei uns in unserem geistlichen Leben stattfindet. Und es hat auch etwas zu tun damit, dass wir, also es hat ein bisschen was auch zu tun damit, dass heute der letzte Sonntag des Jahres 2019 ist. Deswegen passt das heute sehr gut und ich werde euch dann im Folgenden auch mal erzählen, was das mit dem Jahreswechsel zu tun hat. Aber zuerst mal, wie dieser Kreislauf im geistlichen Leben heute bei uns aussehen könnte. Ich vergleiche ja immer die Geschichte des Volkes Israel mit deinem, mit unserem Leben. Ich sage immer, diese Geschichte ist deine Geschichte, ist meine Geschichte. Und es ist wirklich so, denn so ein Kreislauf, ich kenne den selber von mir. Und das will ich euch jetzt erklären, wie das funktioniert. So, dazu brauche ich hier erstmal diese Sache. Dann musst du einmal hier runter. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon denken könnt, wie das funktioniert. Ich bin darauf gestoßen, nach einer Sommerfreizeit, die sehr gut war. Da haben mir die Leute erzählt, sie haben Angst vor dem Freizeitloch. Und das Freizeitloch, das hat mich irgendwie auf diesen Zyklus gebracht, auf diesen Kreislauf. Das ist im christlichen Leben häufig so. Die Israeliten verlassen Gott und häufig ist das so, dass man Gott vernachlässigt. Das passiert vielen Christen ganz normal. Das geistliche Leben schläft ein. Das wird jeder von euch so ein bisschen kennen. Du hast manchmal gute Zeiten mit Gott und denkst, oh, ich möchte gerne mit rübernehmen in meinen Alltag. Hast irgendwie eine Begegnung und er war dir auf einmal ganz lebendig. Und dann flaut das aber langsam wieder ab. Das war das, was die Leute Freizeitloch genannt haben. Auf der Freizeit, wo sie mit vielen Leuten zusammen waren, wo man Spaß hatte, wo man Gott begegnen konnte durch Lieder, durch gute Andachten, durch stille Zeiten, was auch immer. Da fühlten sie sich Gott nahe und das geistliche Leben und auch ihr Leben war schön. Und jetzt war diese Zeit zu Ende und man musste wieder alleine in seinem Alltag leben und hat gemerkt, dass es gar nicht so leicht dran zu bleiben. Und dann hat man noch 2-3 Tage in der Bibel gelesen jeden Tag und danach hat man gar nichts mehr gemacht. So kenne ich das aus meinem Leben. Und du wahrscheinlich auch. Danach, wenn das dann so ein Kreislauf ist, wird man meistens rausgerissen. Das kann auf zwei verschiedene Art und Weise passieren. Es kann positiv sein oder negativ. Es kann sein, dass man auf eine nächste Freizeit fährt, dass man in der Zeit der Stille Gott erlebt, dass man eine gute Predigt hört oder dass man irgendwie wieder in seinem Alltag Gott doch sehr intensiv begegnet. So kann man rausgerissen werden aus dieser Vernachlässigung und dem Alltagstrott. Es kann aber auch sein, dass man herausgerissen wird durch ein Unglück, was passiert. Oder durch ein Leid und manchmal auch durch Krankheit. Ja, das kennt ihr wahrscheinlich. Dann geht es dir schlecht und auf einmal fängst du wieder das Beten an. Dann wirst du in deinem Alltag, hast du immer sehr viel zu tun und musst arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und auf einmal wirst du krank und kannst nicht zur Arbeit gehen und mit Fieber in dein Bett hast du ja sowieso nichts zu tun. Dann hast du auf einmal wieder Zeit zum Beten. Ich habe das selber auch schon so erlebt, ja. Das Rausreißen kann durch was Positives geschehen oder durch etwas Negatives. Dadurch geschieht im besten Fall ein erneutes Hinwenden zu Gott. Und das geistliche Leben nimmt wieder Fahrt auf. Ja, ein erneutes, lebendiges, geistliches Leben. Lebendiges, geistliches Leben. Und dann schläft das Ganze wieder ein. Langsam verblasst die Erfahrung, die man mit Gott gemacht hat, und man startet in seinem persönlichen Schweinezyklus des geistlichen Lebens wieder von vorne. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich vermute, dass jeder von uns, der schon ein kleines bisschen mit Gott unterwegs ist, das schon so kennengelernt hat. Häufig ist das so, wenn Menschen Christen werden, wenn sie Frischchristen sind, dass sie am Anfang ganz viel mit Gott erleben und dann irgendwann in diesen Zyklus reinstarten und wenn sie zum ersten Mal hier angekommen sind, dass das geistliche Leben einschläft, dann denken sie, oh, jetzt bin ich kein richtiger Christ mehr. Dass das Ganze wieder erneuert werden kann, das merken sie dann, wenn sie ein bisschen am Ball bleiben. So, jetzt stellt man sich natürlich eine Frage. Wie kommt man eigentlich da raus? Und die Frage habe ich mir auch gestellt. Und die Frage hat sich das Volk Israel auch gestellt. Wie kommt man denn jetzt da raus? Aus diesem ewigen Kreislauf, das ist doch nichts. Immer wieder kommt ein Unterdrücker und in deinem Leben, ja, ist das ja auch eigentlich nichts Gutes. Es ist immer wieder, von dem geistlichen Leben lebt ja auch unsere Seele. Und wenn es immer wieder einschläft, dann ist das eigentlich sehr traurig, weil man ist ja nicht lebendig. Wir wollen aber lebendig sein, auch vor Gott. Und deswegen habe ich mir jetzt 4 Punkte überlegt, wie man da rauskommt, die auch mit dem Bibeltext zu tun haben. Das steht in dem Vers 10. Der wird uns noch ein bisschen beschäftigen, woher diese Sache kommt mit dem Einschlafen. Schließlich starb jene ganze ältere Generation Und es wuchs eine neue heran, die Jahwe nicht kannte und seine großen Taten für Israel nicht miterlebt hatte. Und darin scheint mir ein bisschen der springende Punkt zu liegen. Was ist also zu tun? Du musst etwas mit Gott erleben. Es zählt nicht, wenn deine Eltern etwas mit Gott erlebt haben. Es nützt dir auch nichts, wenn die anderen Leute in der Gemeinde etwas mit Gott erlebt haben. Es nützt dir auch nichts, wenn dein Pastor was mit Gott erlebt, wenn dein Partner was mit Gott erlebt. Du selbst musst Gott begegnen. Das ist einer der springenden Punkte. Also müssen wir uns danach ausstrecken. Wenn du das suchst, dass du sagst, eigentlich Gott erlebe ich dich nicht, dann streck dich doch heute danach aus. In ein Gebet sag Gott, ich möchte dich gerne erleben. Ich möchte mit dir. Ich möchte merken, wer du bist. Und danach musst du mutig sein. Weil manchmal passieren dann Sachen. Und dann muss man sich darauf einlassen. Mit Gott etwas zu erleben, das bedeutet, dass man manchmal aus seinem bequemen Leben herausgerissen wird. Aber das lohnt sich. Das wäre der erste Punkt. Selber mit Gott etwas erleben, sich danach ausstrecken und dann es mutig ergreifen. Zweitens, wie kommt man raus aus dem Zyklus? Indem man selber dafür sorgt, dass man durch gute Sachen herausgerissen wird. Diese Sachen hier haben wir in der Hand. Du kannst dich selbst aus dem Einschlafen und aus dem Alltagstrott herausreißen, indem du immer wieder neu die Begegnung mit Gott suchst. Indem du jeden Tag sagst, okay, ich nehme mir Zeit für Gott und gehe in die Stille und in das Gebet. Das machen übrigens die säkularen Leute auch. Die gehen auch in die Stille. Das nennen sie dann Meditieren. Oder Achtsamkeitserfahrung. Oder Waldbaden. Oder Waldspaziergang. Oder spirituelle Erfahrung oder sonst was. Wir Christen haben dafür Gottes Wort. Geistliche Lieder, die Begegnung mit Gott in der Stille, die Begegnung mit Gott in der Natur, beim Fahrradfahren, beim Autofahren. Manchmal ist das ja wirklich schwer. Ich war Weihnachten gerade bei meiner Schwester und die haben 4 kleine Kinder von 5 bis Jahren bis 5 Monaten. Und ich habe die mal gefragt, ob sie überhaupt noch dazu kommen. Und die gucken mich an und sagen, nö. Und dann habe ich mit meinem Schwager mich ein bisschen unterhalten darüber und ich meinte dann so, naja, schau mal, du fährst mit dem Fahrrad 15 Minuten zur Arbeit. Das könnte deine Zeit mit Gott sein. Dann sagt er, ja, habe ich auch schon öfter gemacht. Es geht darum, dass wir in den Zeiten, wo wir total eingebunden sind, Gott irgendwie in den Alltag integrieren. Dass er da ist, dass wir uns immer wieder hier rausreißen, damit Gott uns nicht so rausreißen muss. Und da funktionieren die Leute ein bisschen verschieden. Manch einer, der kann nicht morgens früh um 6 aufstehen, um 2 Stunden seine Bibel zu lesen, ja? Und das muss man dann auch nicht machen. Aber es ist wichtig, dass man dieses tägliche Suchen irgendwie in seinen Alltag integriert. Sonst schläft deine Beziehung zu Gott ein. Das war das Zweite. Jetzt kommt das Dritte. Das Dritte hat auch was mit dem Vers 2 zu tun, mit dem Vers 10 zu tun, wo da nämlich steht, da starb die ganze Generation. Alle, die das miterlebt hatten, die sind irgendwann über den Jordan gegangen und die Neuen, die wussten das gar nicht mehr. Und ich habe mich gefragt, ich habe mich tatsächlich gefragt, hä, haben die denen das nicht erzählt? Und irgendwie habe ich das leise Gefühl gehabt, die haben sich an das, was Gott mit diesem Volk getan hat, überhaupt nicht richtig erinnert. Ja, die haben sich nicht zurückerinnert, was da gewesen ist. Sonst hätte die neue Generation das doch gewusst. Ja, Gott hat unsere Vorfahren aus Ägypten herausgeführt und jetzt dürfen wir in diesem schönen Land leben. Und das ist das, was das mit uns heute zu tun hat. Den letzten Sonntag im Jahr 2019. Am Jahresende schaut man ja zurück und erinnert sich. Ich weiß nicht, ob ihr das macht, aber das machen viele Leute. Man schaut zurück auf sein Jahr und erinnert sich, was da los war. Und jetzt ist so die Frage, wie kann man sich gut erinnern? Und dafür möchte ich euch jetzt eine Methode vorstellen. Das ist der eigentliche Grund, weshalb ich die Flipchart hier unten habe. Und ich stelle euch die mal vor, die wurde mir auch mal beigebracht und ich fand sie ganz gut. Deswegen erzähle ich sie euch heute, wie man sich gut erinnern kann. Also, du machst ein Koordinatensystem. Das fällt mir als ehemaligen Physiker sehr leicht. Ja, ich liebe Koordinatensysteme. Hier unten ist die Zeitachse, T. Da kommen die Monate ran, ja? Januar, Februar, März, ich nehme hier noch den April. Und hier ist dann der August. Und hier ist der Dezember. Und wenn ihr das selber machen wollt, dann könnt ihr natürlich das Blatt quer nehmen, dann habt ihr mehr Platz. Und hier ist die Achse, wie es eingeht. Ja, hier ist ein Plus, hier ist die Null und hier ist Minus. Hier geht es dir gut. Da geht es dir so mittel und da geht es dir schlecht. Und dann kann man eintragen erstmal seine normalen Lebensumstände, wie es einem so gegangen ist im letzten Jahr. Und ich mache das jetzt mal am Beispiel von Heinz Müller. Ich hoffe, hier heißt niemand von euch Heinz Müller und er kennt auch keinen Heinz Müller. Das ist nämlich eine fiktive Person. So. Heinz Müllers 2019. Also, es ging ganz okay los, ja, hier im Januar, ja, da war noch alles schick. Und, wo habe ich das denn? Ach ja, genau. Im März und April geht die Kurve langsam runter, weil im April, da hatte er einen riesen Krach mit seiner Frau. Ja, total richtiger Streit. 2 Monate lang tote Hose im Ehebett, das hat Heinz überhaupt nicht Spaß gemacht. Und deswegen ist das Kreuz so tief unten, wie es nur geht. Aber irgendwann, 2 Monate später, haben sie sich wieder versöhnt. Und da war es gut. Eigentlich müsste das Kreuz hier viel höher, ja? So. Im August kam dann der nächste Schicksalsschlag. Heinz Müller hat seine Arbeitsstelle verloren. Ist nicht ganz so schlimm wie der Krach mit der Frau, ja, aber richtig schön im Minus rein. Und das zog sich wirklich hin. Und dann aber im Oktober hat er eine neue Arbeitsstelle gefunden und es war richtig glücklich. Und jetzt eigentlich im Dezember ist es auch noch so. Und dann zieht Heinz Müller seine persönliche Fieberkurve hier so durch, ja? Das war Heinz Müllers 2019. Jetzt, ja, hier grün, Lebensumstände. In Rot kommt jetzt die nächste Kurve dazu. Die macht das nämlich spannend. Und da kann man, das, wenn man das macht, hat man manchmal auch Erkenntnisse. In Rot kommt hier das geistliche Leben. Weil Heinz Müller, der ist Christ in der Gemeinde und vertraut eigentlich auf Jesus. Und im Dezember, da fängt es ganz gut an. Naja, eigentlich so mittel, ja. Und dann, als er sich mit seiner Frau streitet, Also eigentlich war das davor, das geht so richtig in den Keller, also eigentlich noch so, ja. 2 Monate lang betet er nicht. Und dieser Streit mit seiner Frau, da fängt er wieder an Pornos zu gucken, das hat er eigentlich schon mal aufgegeben. Ja, ist so richtig, also so richtig im Keller. Dann, wo er sich versöhnt, fängt er auch wieder an, ja. Gottesdienst macht wieder Spaß. Das ist wieder richtig gut. Dann kommt die Arbeitslosigkeit, ja. Und interessanterweise bleibt der Punkt von der geistlichen Kurve hier oben. Weil diesmal geht Heinz damit ganz anders um. Der erzählt in seinem Hauskreis, was ihm passiert ist. Die Leute beten für ihn. Und er merkt irgendwie, obwohl es ihm äußerlich schlecht geht, dass er innerlich von Gott getragen wird. Es dauert natürlich ein bisschen, also geht sie langsam runter. Ihm kommen schon leise Zweifel. Und danach findet er, als er den Traumjob findet, ist sie wirklich hier oben. Und dann merkt er, die Lebensumstände sind zwar gut, aber eigentlich ist seine Kurve hier am Abfallen, weil es passiert das Einschlafen. So erinnert sich Heinz Müller an 2019. Und er sieht, was in seinem Leben im letzten Jahr passiert ist und was Gott gemacht hat, dass er sich wieder mit seiner Frau versöhnt hat. Das ist ja nicht von alleine einfach so passiert. Da hatte er den Mut bekommen, wieder auf sie zuzugehen und sie auch. Und dass er diese neue Arbeitsstelle bekommen hat, wo der Chef viel freundlicher ist als der alte, ja, da hat der ganze Hauskreis 1 Monat lang ständig dafür gebetet. Und so guckt Heinz Müller auf sein Jahr 2019 zurück und merkt, was er da mit Gott erlebt hat. Und dadurch gelingt es ihm, das Vergessen und das Einschlafen ein bisschen zu überwinden, weil er begreift, dass da was passiert. Und wenn die Israeliten das gemacht hätten, als Volk sich immer wieder daran erinnert haben hätten, was denn nun passiert ist mit Gott, vielleicht wäre das dann hier nicht so gekommen. Einen letzten Punkt habe ich noch, wie man aus diesem Kreislauf rauskommt. Wir brauchen einen Richter. Immer, hier steht immer, ja, die schreien zum Herrn, dann schickt Gott einen Richter, einen Retter, sie werden gerettet und das Land hat Ruhe, solange der Richter lebt. Die Israeliten brauchen einen, der sie bei der Stange hält, der als Vorbild vorangeht, der mit Gott unterwegs ist und dem können sie hinterhergehen. Und ihr wisst das schon, das ist nämlich genauso wie bei Josua. Josua, solange Josua lebte, war das Volk treu. Und seine Nachfolger, die Richter, solange die Richter lebten, war das Volk treu. Und die Richter, die sterben immer. Deswegen brauchen wir einen Retter, der nicht stirbt. Und unser Richter ist Jesus. Jesus ist unser Retter, der uns bei der Stange hält. Und solange er lebt, können wir ihm hinterhergehen und das hilft uns, Gott treu zu sein. Wir müssen gar nicht selber immer stark sein. Wir dürfen uns in unserem Glauben an ihn dranhängen. Das ist kein Problem, wenn wir mal schwach sind im Glauben. Wir haben ja Jesus und der ist stark. Wir wollen also raus aus diesem Kreislauf, aus diesem Schweinezyklus. Das wollen wir machen, indem wir uns daran erinnern, was Gott in unserem Leben getan hat. Indem wir selber dafür sorgen, dass wir uns selber rausreißen aus dem Alltagstrott und uns danach ausstrecken, etwas mit Gott zu erleben und ihm zu begegnen. Und bei dem allen lasst uns niemals vergessen, Jesus ist unser Richter, der uns erlöst von den Feinden, und solange er lebt, können wir Gott treu sein, auch im nächsten Jahr 2020. Gott segne euch dafür. Amen.